Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Der Ab 21 Podcast. Und wir gehen einem Gefühl nach. Was ist es eigentlich, was uns so ein gewisses Unwohlsein in Bus und Bahn gibt? Warum verzichten wir eigentlich gerne auch mal auf so eine U-Bahn-Fahrt? Eine Evolutionsbiologin hat uns Hinweise darauf gegeben, woran das liegen könnte. Ein Busdesigner hat uns verraten, was man in Zukunft an den Innenräumen verändern möchte, damit sich die Menschen wohler fühlen. Und ihr habt uns geholfen bei einer Bestandsaufnahme. Was fühlt sich nicht gut an in Bus und Bahn? Ich bin Utz Dreger. Viel Spaß beim Ab 21 Podcast.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Ich weiß nicht ganz genau, wie es euch ging, aber mir hat dieser lange Winter echt zugesetzt und zwar auch transportmäßig. Noch im April mit Schneeregen sich in die Pendelbusse des Schienenersatzverkehrs zwängen, bei mir in Berlin-Neukölln am Hermannplatz. Das hat echt Nerven gekostet, wenn man da so zwischen irgendwelche Leute gedrängelt wird morgens und sich gegenseitig in Nacken und Gesicht atmet. Das ist nicht so meins. Und irgendwas haben wir festgestellt hier in der Redaktion, das stresst doch irgendwie an Bus- und Bahnfahrten grundsätzlich. Was nervt uns so an Bus und Bahn? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen und haben deshalb mit der Evolutionsbiologin Elisabeth Oberzaucher aus Wien gesprochen. Und ich habe sie gefragt, warum kriege ich so oft schlechte Laune, wenn ich mich in die U-Bahn oder den Bus setze?
Dafür gibt es viele Gründe. Also einerseits hat es etwas damit zu tun, dass da lauter Menschen sind, die ich nicht kenne, lauter Menschen, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben möchte, Menschen, die unter Umständen mir im Weg herumstehen, also meinen eigenen Verhaltenszielen im Weg stehen und deswegen mir eigentlich das Leben schwer machen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir ungern in ein öffentliches Verkehrsmittel einsteigen, weil da andere Leute sind.
Aber da könnte ich auch sagen, ne, toll, andere Leute, manche sind hübsch, manche sind schlau, ich freue mich auf Kontakte.
Ja, natürlich, also wir sind jetzt keine Einzelgänger an sich, aber wir suchen uns die Kontakte gerne freiwillig aus, wir suchen uns die gerne selber aus. In den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es aber so, dass das Einzige, was uns mitunter verbindet, das ist, dass wir das gleiche Ziel haben, nämlich von A nach B zu kommen. Und ansonsten teilen wir nicht wirklich etwas miteinander. Und diese Menschen, die sind unter Umständen dann eher hinderlich für unser eigenes Fortkommen und nicht besonders interessant obendrein.
Geht das denn allen Menschen so oder ist das dann unterschiedlich auch?
Natürlich gibt es ein bisschen eine Variation. Also es gibt Leute, die grundsätzlich eher in sich gekehrt sind und es gibt Leute, die eher offen auf andere Menschen zugehen. Und deswegen kann man das natürlich nicht so über einen Kamm scheren. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie fühle ich mich heute gerade? Bin ich heute gut drauf? Dann werden mir die anderen Leute weniger Probleme bereiten, als wenn ich eh schon einen schlechten Tag habe, wo nicht so läuft, wie es laufen sollte und ich mich vielleicht auch körperlich nicht ganz besonders toll fühle. Dann nerven all die Kleinigkeiten, die nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle, natürlich umso mehr.
Mhm. Aber wie erklärst du als Evolutionsbiologin dir, dass wir jetzt grundsätzlich sozusagen so eine Überlastung spüren und das für uns schwierig ist?
Grundsätzlich ist es so, dass die moderne Großstadt ein Lebensumfeld ist, das für uns evolutionsgeschichtlich sehr neu ist. Also darauf haben wir biologisch noch keine Antworten gefunden. Biologisch sind wir mehr darauf ausgerichtet, in kleinen Gruppen zu leben, auf dem Land zu leben und nicht in der Stadt mit vielen, vielen Menschen auf engstem Raum. Und darüber hinaus, was auch noch dazu kommt in der Stadt, ist, dass in der Stadt wahnsinnig viele Dinge gleichzeitig passieren. Also ob das jetzt die Geschäfte sind, die um die Aufmerksamkeit ihrer Kunden rittern oder ob es darum geht, dass die Bahn laut ist, die Bäckerei Düfte verströmt etc. etc. Es sind so viele Reize, die auf uns gleichzeitig einströmen, dass wir alleine dadurch schon kognitiv überlastet sind. Also wir kommen eigentlich gar nicht mehr hinterher, das alles zu verstehen, was da passiert.
Also verstehe ich jetzt so, wir als Mensch sind sozusagen Jahrhunderttausende lang in der Entwicklung gewesen und ganz auf einmal gibt es Handys und schnelle Bahnen und Taxis und Autos und Riesenstädte, aber das ist in unserem Programm eigentlich noch gar nicht verankert. So schnell konnten wir das sozusagen in unseren Genpool gar nicht aufnehmen.
Genau, wenn wir mit urbanen Lebenswelten umgehen wollen, dann kommen wir mit unseren biologischen Antworten nicht mehr weit. Da müssen wir dann auf einer anderen Ebene Strategien finden, um damit umzugehen. Darin sind wir auch sehr gut. Wir haben ein sehr flexibles und leistungsfähiges Gehirn beispielsweise, das wirklich mit sehr viel zurechtkommt. Aber es ist halt anstrengend und es ist ein bisschen mühsam, mit diesen neuen Umwelten umzugehen. Und das bedeutet dann mitunter auch Stress.
Wenn ich jetzt in einer Kleinstadt wohnen würde und dann steige ich da in den Bus und ich kenne im Grunde genommen die 150, 200 Leute, die in dem Städtchen wohnen, alle, und dann tritt mir Nachbar Paul auf den Fuß im Bus, dann bin ich aber gar nicht gestresst, sondern happy, weil ich kann irgendwie mich da besser finden in dieser Art von Gemeinschaft.
Wenn es der Nachbar Paul ist, der auf dem Fuß steigt, tut es vielleicht trotzdem weh, aber es hat eine andere Qualität. Also das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn Dinge passieren, die wir sozial einordnen können. Also wenn unsere Freunde nebenan eine Party feiern und das sind aber unsere Freunde, das sind Leute, die wir gerne mögen, dann dürfen die gerne auch mal ein bisschen lauter sein. Wenn das allerdings Menschen sind, die uns tendenziell eher egal sind oder schlimmer noch, mit denen wir unter Umständen uns irgendeine Grenzstreitigkeit haben, dann werden wir jede Kleinigkeit als ganz besonders nervig empfinden.
Schön, dass ihr da seid. Das denkt man selten in Bus oder Bahn, wenn zum Beispiel eine Horde Fünftklässler in den Wagen reinpoltert, rumschreit und 18 verschiedene Handys, 19 verschiedene Songs von sich geben. Schön, dass ihr da seid. Ja, wenn man in einem Abteil sitzt, in dem alle Plätze frei sind und jemand kommt rein und setzt sich genau neben einen, da denkst du ja auch nicht, schön, dass du da bist. Da denkst du, geil, wenn du weg wärst. Wir geraten im öffentlichen Personennahverkehr in Stress, weil wir nicht gewohnt sind, mit so vielen uns unbekannten Menschen so eng in Kontakt zu kommen. Das ist einfach nicht Teil unseres genetischen Programms. Was für Strategien kann ich denn anwenden, um mich im anonymen Großstadtverkehr wohlzufühlen? Ich kann ja nicht einsteigen und sagen, hallo, ich bin Utz, wollen wir befreundet sein für die nächsten 3 Stationen?
Das wäre mal ein interessantes Experiment, das zu machen. Ich mache das manchmal auch tatsächlich, dass ich durch die Straße gehe und den Menschen in die Augen schaue. Das macht man ja auch nicht in der Stadt, dass man Menschen wirklich ins Gesicht sieht. Ja, Menschen reagieren in der Regel positiv darauf, aber es ist wahnsinnig anstrengend, das durchzuhalten, weil die soziale Komplexität auch wirklich eine Herausforderung für unser Gehirn ist. Strategien, um mit dieser sozialen Komplexität umzugehen, haben wir alle entwickelt und setzen wir ganz intuitiv ein. Beispielsweise machen wir so Sachen wie, dass wir ein Buch lesen oder dass man ins Smartphone schaut und seine Zeitung liest oder sonstiges.
Oder man macht sich so kochtopfgroße Kopfhörer aufs Ohr.
Oder man macht sich große Kopfhörer aufs Ohr. Also die Kopfhörer, die funktionieren tatsächlich auch besser, je besser man sie sieht. Sie haben nämlich nicht nur die Funktion, die Geräusche von außen wegzuhalten, sondern wenn ich so einen Kopfhörer trage, dann ist das auch ein Signal nach außen, ich möchte nicht angesprochen werden, weil ich habe da gerade was anderes am Ohr.
Dann sind die ganzen Leute in der Bahn, die immer nur aufs Handy schauen, da gucke ich dann immer so zivilisationskritisch drauf und denke mir, ach, die sind alle so kaputt, die können gar keinen Kontakt aufnehmen. Die sind eben ganz heile, die sind noch ganz bei ihrem ursprünglichen Menschsein, die müssen sich schützen. So geht's rum, oder wie?
Genau, also ich würde das ganz und gar nicht negativ betrachten und von Kulturpessimismus bin ich sowieso ganz weit entfernt. Das Handy ist eine tolle Erfindung, wenn man weiß, wie man damit umgehen kann und umgehen sollte. Das heißt, es kann ein wundervoller Schutzschild sein zwischen zu vielen Eindrücken, kognitiver Überlastung und uns. Es kann natürlich, wenn es falsch eingesetzt wird, auch tatsächlich zu einer Barriere werden, wo wir dann nicht mehr dazu in der Lage sind, ja, unsere Sozialbeziehungen ohne technische Hilfsmittel zu pflegen. Also die Antwort liegt wahrscheinlich irgendwie so mit einer goldenen Mitte ganz richtig.
Wir haben jetzt viel über Menschen gesprochen. Sprechen wir doch mal über den Raum, in dem sie sich bewegen. Gibt es da gestalterische Maßnahmen, die sinnvoll wären, um uns in unserem Setting als, ich sag mal, Savannenmenschen vielleicht dann noch abzuholen?
Ja, da kann man einiges machen. Also vor allem die Innenraumgestaltung von öffentlichen Verkehrsmitteln kann durchaus dazu eingesetzt werden, um den Aufenthalt in diesen Verkehrsmitteln für die Fahrgäste erfreulicher zu machen. Aber was darüber hinaus auch noch dazu kommt, ist, wenn sich die Fahrgäste wohlfühlen und ihren Verhaltenstendenzen entsprochen wird, dann tun die auch etwas ganz Interessantes aus Sicht der Betreiber der öffentlichen Verkehrsmittel, nämlich die tun das, was von ihnen erwartet wird und sind weniger Probleme auch für die betrieblichen Abläufe. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass wenn wir eine Sache, die uns furchtbar auf die Nerven geht, wenn wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, ist, dass immer in Türnähe alle Menschen bleiben und die Menschen nicht ins Fahrzeuginnere weitergehen. Das ist etwas, was wahnsinnig nervt, was man aber durch die Gestaltung des Innenraums durchaus verbessern kann, indem man es nämlich erleichtert, in den Fahrzeuginnenraum weiterzugehen. Meistens ist es so, dass man da so ganz scharf um die Ecke gehen muss. Also da ist dieser weite Türbereich, wo man sich gut aufhalten kann, da gibt es gute Haltemöglichkeiten und so weiter. Und dann gibt es einen ganz schmalen Gang, der zu den Sitzen führt. Und diesen schmalen Gang nutzt man, um zu den Sitzen zu kommen, aber sicher nicht, um dort zu stehen. Wenn man jetzt aber diesen Gang wie einen Trichter anlegt und dort auch noch gute Haltemöglichkeiten anbringt, dann werden sich die Leute ganz von selbst vom Türraum wegbewegen, und zwar mit höherer Wahrscheinlichkeit und mit größerer Verlässlichkeit, als man da versucht zu erreichen, dadurch, dass man diese Durchsagen macht, diese schrecklichen, bitte weggehen von der Tür, bitte weitergehen und so weiter.
Die Evolutionsbiologin Elisabeth Oberzaurer hat uns erzählt, warum wir in Bus und Bahn unruhig werden. Fazit: Es ist alles eine Frage der Evolution. Also bevor ihr das nächste Mal die Nerven verliert, wenn das Handy des Sitznachbarn dauernd klingelt und bimmelt, einfach tief durchatmen, ruhig bleiben und entspannt aus dem Fenster schauen. Auch wenn ihr vielleicht in einen dunklen Tunnel irgendwo unter Hamburg oder München schaut, denkt an eine weite Ebene, galoppierende Zebras und Giraffen in der Savanne. Vielleicht ist euer Genpool dann happy, der ist nämlich nicht ganz so up-to-date, was das Handling seiner Umwelt angeht.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Wie können wir uns wohler in Bus und Bahn fühlen? Dieser Frage gehen wir heute nach. Ein Grund, warum einige von euch nicht gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Sie sind nicht wirklich oft einladend. Neongelbe Haltestangen und Graffiti-Style-Sitzbezüge, dazu grelles Licht und unbequeme Sitze. Wir haben mal mit jemandem gesprochen, der für das Design vieler Busse mitverantwortlich ist. Gustav Tuschen, er leitet die Entwicklung der Busse bei Daimler. Sein Team macht sich tatsächlich darüber Gedanken, zum Beispiel über weicheres Licht oder breitere Türen oder aber auch über die Haltestange zum Festhalten der Zukunft. Wie könnte die nur aussehen?
Nun, so eine Haltestange hat ja mal von der grundsätzlichen Gestaltung her schon etwas Baumartiges, und wir haben hier die Idee eigentlich von einem sehr harten, sehr klaren Industriedesign eher in ein organisches Design zu gehen, sprich einen Haltestangenentwurf, der von der Formgebung einem Baum, dem Stamm und dann aber auch mit Ästen und so weiter, dann Verästelung im Dach sozusagen dann ähnelt und das Ganze natürlich einen ganz anderen Innenraum spiegelt.
Wir haben ja vorhin bei Ab 21 mit der Evolutionsbiologin Elisabeth Oberzaucher darüber gesprochen, dass wir uns dann wohlfühlen, wenn es im Bus geräumiger ist und es möglichst keine Sichtbehinderungen, zum Beispiel durch viele herabbaumelnde Haltegriffe, gibt. Leider ist es ja aber auch eine Frage der Finanzierung, und die übernimmt in der Regel die Kommune. Nochmal Gustav Tuschen von Daimler.
Wir appellieren sehr wohl an den ÖPNV, an unseren Kunden, doch einen Weg zu gehen, etwas weniger Sitze, etwas weniger auf Vollauslastung zu setzen und dafür mehr Raum zu bieten für attraktive Innenraumgestaltung.
Sagt Gustav Tuschen, Leiter Entwicklung Daimler Buses. Er ist verantwortlich für die weltweite Weiterentwicklung der Daimler Busse. Und klar, Bus und Bahn voller Sitze zu packen, auf die sich dann keiner richtig mehr hinsetzen mag, das macht auch keinen Sinn. Und möglicherweise tut sich da ja in Zukunft was.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Seid ihr auch so Typen, die in Bus und Bahn am liebsten immer gleich an der Tür stehen bleiben, sich da irgendwie an so einem Griff festklammern und sich freuen, wenn sie möglichst als erstes wieder den Wagen verlassen können? Was nervt uns so am Bus- und Bahnfahren? Was läuft schief im öffentlichen Personennahverkehr? Wir hier in der Ab21-Redaktion, wir waren uns recht schnell einig, dass man, wenn es geht, liebend gerne auf Bus und Bahn, zumindest in der Großstadt, verzichten kann. Mal abgesehen von so langen Reisen, wo man sich auch kuschelig machen kann. Aber wir wollen eben auch wissen, wie es euch damit geht, und auf Facebook habt ihr uns geantwortet. Elke hat geschrieben, sie nervt es, Tickets zu kaufen am Automaten. Zitat: Bin in Berlin tagelang mit falschem Ticket schwarz gefahren, unabsichtlich. Im Sommer stinken alle, im Winter husten sie dir ins Gesicht. Andere schrieben, dass Taschen auf dem Sitz nerven und die Taktung der Züge zu gering ist. Mit einigen ab 21 Hörerinnen und Hörern haben wir aber auch telefoniert heute. So zum Beispiel mit Felix, 22, aus München. Er hat uns erzählt, was ihn am Busfahren nervt und wie er es besser machen würde.
Dadurch, dass eben wie jetzt bei uns in München es häufig dazu kommt, dass eben Busse ausfallen, U-Bahnen fallen aus. Man hört die ganze Zeit nur von Verspätungen und irgendwelchen Unregelmäßigkeiten und man fühlt sich auch in gewisser Art und Weise ein bisschen im Stich gelassen, weil als Fahrgast, wenn Verspätungen auftreten, wer trägt die Konsequenzen? Also man bekommt ja kein Geld zurück oder ähnliches, sondern muss es halt einfach erdulden, ohne dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, ich sage jetzt halt mal wie bei einem Handyvertrag beispielsweise, einen Anbieter zu wechseln. Dass man letztendlich sagen kann, okay, meinetwegen irgendwie pro Minute, die der Bus zu spät ist, bekommt man irgendwie 1% vom Fahrpreis zurück oder irgendwie so ein Modell, sodass man letztendlich nicht vollkommen dem ausgeliefert ist, was halt immer passiert mit Verspätungen. Weil wenn jetzt halt mein Bus irgendwie eine halbe Stunde Verspätung hat, weil beispielsweise der Busfahrer zu lange Pause gemacht hat, ja, was kann ich dann machen? Hier in München, da haben wir eine App für den Nahverkehr, wo Live-Abfahrtszeiten angeblich drin sind. Und das Problem ist dann letztendlich das, dass teilweise auch Fahrzeuge angezeigt werden, die gar nicht kommen, also solche Geisterbusse. Und das Problem ist dann letztendlich, okay, ich gehe extra an die Bushaltestelle so, dass ich nach Live-Abfahrtszeit nicht mehr lange warten muss und es kommt trotzdem kein Bus. Ich nehme dann immer meine Lernsachen mit und ja, schau mir die dann letztendlich an, weil so kann ich wenigstens die Zeit in irgendeiner Art und Weise produktiv nutzen.
Also wenigstens genutzte Zeit bei Felix aus München. Jens, der ist 37, der wohnt in Goslar. Er hat uns geschildert, dass bei ihm Busfahren tatsächlich einfach auch super kompliziert ist.
Also ich wohne ja auch so ein bisschen in der Provinz, sage ich mal. Und das ist da sonntags irgendwie unterwegs. Und wenn man da mal spontan, sage ich mal, in den Bus springen will, da hat man dann schon das Problem, ja, dass man manche Sachen nur dann bekommt, wenn man halt eben erstmal wo anruft, eine halbe Stunde vorher irgendwas ordert. Also wenn du da sonntags dann irgendwie in einem Stadtteil bist, ich wollte dann zum Beispiel mit meinen Eltern halt in die Stadt fahren und mein Vater ist zum Beispiel Rollstuhlfahrer, ja, dann stehst du da an der Bushaltestelle und dann haben wir überlegt, warum kommt denn der Bus nicht? Und dann haben wir gesehen, ja, okay, der hätten wir vorher anrufen müssen, ne? Eine halbe Stunde vorher hättest du den Bus ordern müssen, ne? Hier ist nicht gerade viel los, ne? Also ich habe vorher lange Jahre in Freiburg zum Beispiel gelebt und da habe ich halt eben ganz anderen Nahverkehr kennengelernt. Ganz andere Möglichkeiten. Ich bin heute Abend noch unterwegs, muss noch was erledigen und es wird bis abends gehen und das wird halt eben wieder mit dem Auto sein, ne?
Ja, gute Fahrt. Klingt fast ein bisschen resigniert. Wir haben auf Facebook gefragt, warum fahrt ihr so ungerne Öffis? Das Ergebnis: 42% sagen wegen der Leute, 58% wissen überhaupt gar nicht, wo sie anfangen sollen. Aber Moment mal, bei all dem Frust, denkt auch mal an die Leute, die die Busse und die Bahnen selber fahren müssen. Die müssen sich bei Laune halten, während hinten im Gefährt gemeckert, Döner, Eiscreme verschmiert wird, geschrien, geschwitzt, Spaß gefahren. Und wir haben tatsächlich eine Berliner Busfahrerin getroffen, die sagt, sie hat richtig Bock auf ihren Job. Mandy Hoppe hatten wir hier zum Interview und sie hat sogar gute Laune, wenn miesgelaunte Berliner Schienenersatzverkehr-Pendler hinten bei ihr drin sind.
Also für mich ist es so, Schienenersatzverkehr, mache ich die Türen alle auf, alle rein und raus. Wenn die Fragen haben, können sie zu mir kommen, kein Problem. Ich finde den ganz entspannt. Da macht mir tatsächlich Spaß, muss ich sagen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Hückes Wagen. Eine Frau soll in Hückes Wagen eine Wohnungstür eingetreten und ein Katzenklo gestohlen haben. Die 33-Jährige habe zugegeben, in die Wohnung eingedrungen zu sein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie habe dies aber angeblich nur getan, um einer Katze zu helfen, die darin kläglich miaut habe. Der Wohnungsinhaber fand nach seiner Rückkehr zwar das Tier in bester Verfassung vor, er vermisste aber dessen stilles Örtchen. Die Polizei erklärte, oft bleibe es ein Rätsel, was Menschen dazu treibe, kriminell zu werden.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.